Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Die Umfrage der Woche.
Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Höhepunkt des heutigen Fellner Lives. Ein Erdbeben ist angesagt, ein Umfrage-Erdbeben. Sie wissen ja, immer am Donnerstagabend die Umfrage der Woche der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft mit Professor Werner Beutelmeier. Heute besonders spannend, denn die letzte war ja vor Weihnachten. Und seither ist ja ein kleines bisschen was passiert in dieser Republik. Und dieses kleine bisschen schlägt sich in der heutigen Umfrage aber ein bisschen sehr stark nieder, würde ich vorschlagen. Und deshalb begrüße ich sehr herzlich den Professor Werner Beutelmeier, zugeschaltet aus Linz. Hallo, Herr Professor.
Ja, hallo, guten Abend. Wir sind in der KW2 und heute bitte ganz fest anschnallen. Wir haben historische Ergebnisse. Es bewegt sich unglaublich viel. Und wir sehen nämlich heute den Spielraum der politischen Parteien für die nächsten Wochen. Also wie viel Spielraum hat die ÖVP? Was tut sich bei der FPÖ? Was tut sich bei den anderen? Also wir haben heute höchst brisantes Material.
Ja, wir müssen dazu sagen, wir präsentieren immer am Donnerstag die Umfrage der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft. Das ist die mit Abstand treffsicherste und auch aufwendigste Umfrage in Österreich derzeit. 2000 Interviews wird üblicherweise immer auf 2 Wochen aufgerollt. Heute hat der Herr Professor entschieden, wir konzentrieren uns auf die letzte Woche, weil die Ereignisse sich so überstürzen, dass eine Glättung auf 2 Wochen nicht wirklich sinnvoll ist. Also wir präsentieren Ihnen jetzt die aktuelle Sonntagsumfrage mit 1000 Interviews. Das ist noch immer mehr, als alle anderen Institute haben. Und es ist so, dass Sie sich jetzt wirklich, wie der Herr Professor gesagt hat, bitte anschnallen müssen. Vor allem, wenn Sie ÖVP-Anhänger sind, jetzt bitte ganz stark sein. Hier ist sie, die aktuelle Sonntagsumfrage. So würde gewählt werden, wenn tatsächlich an diesem Sonntag Neuwahlen wären, weil das ja noch immer im Raum steht. Und das ist wirklich sensationell. Wir haben zunächst einmal die FPÖ, ganz klar auf Platz 1, mit unfassbaren 39%. Das heißt, diese Partei des Herbert Kickl steuert jetzt schon langsam auf die absolute Mehrheit zu. Das sind wieder 3% mehr als in der letzten Umfrage. Und dann stürzt die ÖVP ab. Und zwar hinunter auf 17%, kommend von 20, das heißt minus 3%, fällt nicht so zum ersten Mal unter die 20%-Marke, sondern gleich ganz kräftig unter die 20%-Marke, nur noch 17%. Jetzt weiß man, warum sich diese Partei nicht wählen traut und warum sich niemand anderer als Christian Stocker für den Job des Parteiobmanns noch freiwillig meldet. Die SPÖ bleibt überraschend stabil, trotz des Debakels dieser Ampelkoalition, und bleibt weiter bei 19%. Die NEOS auch stabil, trotz Ampelkoalition, Debakel 10%. Und die Grünen auch stabil 10%. Das heißt, die einzige Partei, die hier wirklich die Watschen bekommt für das Versagen dieser Koalitionsverhandlungen, ist die ÖVP mit minus 3%, und die wandern 1:1 hinüber zur Kickl-FPÖ, die jetzt bei 39% ist. Das ist unfassbar, Herr Professor.
Also zunächst einmal wirklich die Ausnahmesituation. Wir haben diesmal 1000 Interviews durchgeführt und die von der letzten Woche, haben wir gesagt, die können wir nicht dazu mischen, denn das war noch die Zuckerl-Koalition. Da gab es völlig andere politische Vorzeichen. Und dann ist dieses Wochenende, Freitag beginnend bis Montag, unglaublich viel passiert, und wir haben gesagt, nein, da darf man keinen Mittelwert bilden, denn ein Mittelwert würde völlig trügerische und falsche Ergebnisse produzieren. Also diesmal ausnahmsweise. Natürlich haben wir das statistische Material, 1000 Befragte, weil ein Mittelwert trügerische und falsche Schlüsse produzieren würde. Und das Ergebnis ist durchaus beachtenswert. Also ich habe auch Kallert noch im Ohr, denn sie hat das, glaube ich, gestern gesagt, naja, da geht es ja um eine Augenhöhe, die beiden Parteien, nämlich ÖVP und FPÖ, liegen nicht weit auseinander. Ja, das war so nach der Nationalratswahl. Inzwischen, wenn man sich die 39% anschaut, ist das natürlich ein Marsch nach vorne, ein Unterschied, ein gewaltiger. Und ich sage dazu, die 17% aktuell in dieser Woche der ÖVP, da haben wir immer noch die Stammwähler hineingerechnet. Also diese besondere Mobilisierungsqualität des ÖVP-Wahlmarketings. Denn in den Rotzahlen, wenn man sehen, da schaut es dann noch doch einmal anders aus. Ja, SPÖ, interessant, SPÖ hält eigentlich. Und ich möchte fast sagen, da gibt es einen gewissen Mitleidseffekt. So nach dem Motto, naja, man hat nicht damit gerechnet, ist am falschen Fuß erwischt worden. Also interessant, also die SPÖ, hätte ich vermutet, dass auch unter Druck kommt. Nein, kommt nicht so unter Druck. Neos halten auch. Wir werden dann sogar in den Rotzahlen sehen, beziehungsweise bei den Personenbewertungen, die wir uns heute nicht so genau anschauen, weil wir die Zeit nicht haben, werden wir sogar sehen, dass Beate Meindl-Reisinger zulegen kann. Also insgesamt, Neos sind auch ganz gut aus dieser Zuckerl-Verhandlung rausgekommen, aber die ÖVP hat es schwer erwischt und Turbo und gewaltiger Schub für die FPÖ. Also
Schauen wir gleich auf die Rotzahlen, Herr Professor. Schauen wir gleich auf die Rotzahlen, und zwar nur ganz kurz, weil die sind ja ohnehin nicht viel anders als die Hochrechnung. Aber hier muss man sagen, wählen die ÖVP eigentlich nur noch die nächsten Verwandten. Wir haben 17% Unentschlossene. Das ist ja bei den Rotdaten immer so, dass die Unentschlossenen extra ausgewiesen werden. 33% bei den Rotdaten bereits FPÖ, die auf Anhieb sagen, ich wähle FPÖ. Nur noch 12% ÖVP, immerhin 17% SPÖ. Herr Professor, da ist nimmer viel da für die ÖVP, könnte man sagen.
Ja, also das ist natürlich schon ein bedrohliches Zahlenbild, 12%, also 12 von 100, das ist also ein Tiefstand, ein Niedrigwasser, könnte man sagen, dass das absolut die Sorgenfalten ins Gesicht treiben muss. Das ist wirklich, da sind wir also in der Kernstruktur, in der Funktionärstruktur. Interessant, eben noch einmal SPÖ, hier sogar in den Rotzahlen plus 1, ich glaube wirklich ein wenig Mitleidseffekt, durchaus spannend in den Rotzahlen. Eine leichte Tendenz diese Woche bei den Neos plus 3 kommt dann in der Hochrechnung nicht so durch. Das heißt, was heißt das? Das heißt, dass sich im Rahmen dieser Befragung in der aktuellen Woche viele zu den Neos bekannt haben und in der Gewichtung, wenn man dann fragen, wen hast du wirklich gewählt bei der letzten Nationalratswahl, eine kurze Erinnerungsphase ist das, also das ist eine sehr hochwertige Hochrechnung, da sagen dann weniger, ich habe Neos gewählt. Das heißt, es ist diese Woche schick gewesen, Neos zu nennen. Ich bin ein Neos-Anhänger, auch wenn ich es dann letztlich bei der letzten Nationalratswahl nicht gewählt habe. Also insgesamt spannend, also ich würde sagen, ein gewisser Mitläufereffekt bei den Neos, also die sind da gut rausgekommen aus dieser ganzen Geschichte. Durchaus eine Träne für die SPÖ, auch die halten, aber schlimme Zahlen für die ÖVP und ein hervorragendes Ergebnis für die FPÖ.
Herr Professor, ich habe mir, und Sie haben das ja wahrscheinlich auch gemacht, bei den Rotzahlen, da kann man das ja ein bisschen die Struktur der FPÖ-Wähler angeschaut. Und das ist ganz, ganz spannend. Denn da sieht man, die FPÖ ist eine enorme Männerpartei. Bereits 39% der Männer in Österreich würden FPÖ wählen. Das ist wirklich schon fast die absolute Mehrheit. In den Rotdaten nämlich, ja, wo die FPÖ ja bei 33% liegt. Das heißt, würde man das hochrechnen, kommt man da fast auf 50%. Bei den Frauen sind es allerdings nur 29%. Das heißt, die Frauen stehen Kickl und der FPÖ sehr skeptisch gegenüber. Die stärkste Zuspruch hat die FPÖ derzeit bei den Jungen mit 36% in den Rotdaten. Wie gesagt, der Durchschnittswert der FPÖ in den Rotdaten ist 33%. Dann sehr stark bei den Österreichern mit niedriger Bildung, also ohne Matura. Da liegt die FPÖ auch bei 39%. Dann bei den Arbeitern liegt sie in den Rotdaten bereits bei 40%. Das ist mal auf jeden Fall schon eine absolute Mehrheit. Und bei den Leitenden, also entschuldigen, sogar bei 49%. 49% der Arbeiter in den Rotdaten würden bereits die FPÖ wählen. Wenn Sie das hochrechnen, kommen Sie da in etwa schon auf 60% FPÖ-Wähler, nehme ich an. Und dann nach Bundesländern, auch sehr spannend, der stärkste Zuspruch natürlich, wie nicht anders zu erwarten, derzeit in der Steiermark. 41% würden der FPÖ wählen. Das ist, wenn man das hochrechnet, auch schon die absolute Mehrheit, fast 50%. Dann ganz stark in Niederösterreich, 40% in den Rotdaten, verglichen mit 33% österreichweit, würden FPÖ wählen. Und ganz schwach in Wien, denn in Wien würde die FPÖ derzeit nur auf 23% in den Rotdaten kommen. Das heißt, die FPÖ hat ein ganz starkes Stadtproblem, ein ganz starkes Bildungsproblem. Gebildete Österreicher wählen sie weniger als diejenigen ohne Matura. und dafür extrem hohe Werte am Land, extrem hohe Werte bei den Männern und extrem hohe Werte bei den Jungen, Herr Professor.
Also wir haben noch eine Segmentierung durchgeführt. Wir nennen das diese Penta-Segmentierung, ist ein eigenes Modell, das Market entwickelt hat. Und da wollten wir wissen, in welchen Milieus punktet die FPÖ am allerstärksten. Und wir haben also insgesamt 5 Milieus. Da gibt es die weltoffenen Kritischen, da gibt es die Individualistischen, also die am Ego-Trip, die Solidarischen, die Enttäuschten und die Wütenden. Und die Wütenden, das sind ca. 17% in der Bevölkerung. Und bei den Wütenden holt die FPÖ die Masse ab. Also die FPÖ bündelt oder bringt letztlich die Wutbürger ganz stark in die eigene Zielgruppe hinein. Also Wutbürger sind in erster Linie Wähler der FPÖ. Viele Enttäuschte sind natürlich Wähler. Auch die anderen Segmente bilden sich ab. Aber in erster Linie bündelt sich der Wut der Bevölkerung oder der Teil eines Teils der Bevölkerung in der FPÖ-Wählerschaft. Das ist ganz interessant.
Ja, und dann hat Lazarsfeld in dieser Woche abgefragt den Sebastian Kurz, weil es ja so viele gibt, die sagen, das wäre alles ganz kurz. Ganz anders, wenn der Kurz antreten würde, der könnte den Kickl schlagen. Und das natürlich sehr wichtig, auch in Richtung Neuwahl ist, hätte die ÖVP mit Kurz bei einer Neuwahl Chancen auf Platz 1 und ist nur Stocker derjenige, der die ÖVP so runterzieht? Wie würde eine ÖVP mit Kurz performen? Schauen wir uns das bitte ganz kurz an. Und da muss jetzt der Sebastian Kurz, wo immer er uns zuschaut, in Abu Dhabi, in Dubai oder wo immer er derzeit durch die Welt gondelt, ganz stark sein, weil seine Werte sind sehr, sehr schwach. Auch mit Kurz würde die FPÖ einen überlegenen Wahlsieg einfahren, 35%. Und eine ÖVP mit dem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz würde zwar besser abschneiden als die mit Stocker, würde also statt 17% 19% erreichen, nicht viel mehr, aber etwas mehr, wäre aber trotzdem nur Dritter und Babler wäre mit 21% Zweiter. Und dann haben wir natürlich auch noch abgefragt, was wäre, wenn Sebastian Kurz mit einer eigenen Liste antritt und die ÖVP auch. Und da sieht man, also FPÖ würde dann verlieren, hätte nur unter Anführungszeichen 31%. Die ÖVP als Altpartei hätte 16%, egal ob mit Nehammer oder Stocker. Und die neue Liste Kurz hätte nur 6%. Das wäre eine Riesenenttäuschung für den Sebastian Kurz. Also mit einer Liste Kurz sind diese Wahlen derzeit nicht zu gewinnen. Und es würde auch nicht für die von Kurz vielleicht erwünschte Koalition Blau-Kurz reichen, weil das wären nur 37%, das würde nicht reichen, da müsste man erst recht die ÖVP mit ins Boot holen. So, und jetzt schauen wir zur Kanzlerfrage und die ist auch sehr spannend, weil sich ja die Frage stellt, wenn Kickl jetzt wirklich Kanzler ist, hat er dann die Mehrheit hinter sich oder nicht? Das werden wir übrigens auch mit Zusatzfragen dann in Kürze ganz direkt beantworten, aber zunächst die Kanzlerfrage. Da ist Kurz auf einem neuen, sensationellen Höchstwert angelangt. Jetzt würden in Österreich bei einer potenziellen Direktwahl, die natürlich nur virtuell ist, weil in Wahrheit gibt es ja nicht, aber gäbe es eine Kanzlerdirektwahl, würde Herbert Kickl 39% der Stimmen erhalten. 39% für Kickl als Kanzler, 19% für Andreas Babler, der hätte sogar ein kleines Plus, 15% immerhin für Beate Meindl und Reisinger und jetzt halten Sie sich fest, nur 8% der Österreicher würden den möglichen künftigen Vizekanzler Christian Stocker zum Kanzler wählen. Das ist ein Minus, wie wir es überhaupt noch nie erlebt haben. Herr Professor, wenn Sie das kurz einmal zusammenfassen, zuerst den Kurz und dann die Kanzlerfrage bitte.
Ja, ich muss beim Kurz dazu sagen, wer jetzt irritiert war, weil die FPÖ-Werte etwas abweichen von den 39%, die wir zum Einstieg präsentiert haben. Diese Kurzfragen haben wir 4 Tage vorher befragt, nämlich dem 2. bis zum 4. Also da war noch nicht klar, was alles passiert, was dann am Sonntag und am Montag noch passiert ist. Also deshalb eine leichte Abweichung, das ist eine andere Stichprobe und das sind Halbgruppen. Wir haben also beide Modelle. Was wäre, wenn Kurz mit einer eigenen Liste antritt und dann man sich gemeinsam schlägt und zusammengeht mit der ÖVP? Oder was wäre ein ÖVP-Chef Kurz? Kurzum, beide Varianten funktionieren nicht sonderlich gut, bringen keinen Turbo rein. Also der Kurzeffekt, der ist nicht mehr da. Also dieses Wundermittel, das einmal sehr gut funktioniert hat, das ist derzeit ohne Wirkung. Also da ist die Luft draußen. Bei der Kanzlerfrage, ja, das ist eigentlich sehr stringent zur Parteienfrage. Herbert Kickl liegt auf dem Niveau der Partei, 39%, ein Traumwert, plus 6%. Das heißt, es ist ihm gelungen, offenkundig in diesen letzten Tagen gewaltig anzuschieben. Oder andersrum, die anderen haben so schwach performt, dass ihm hier viele Stimmen und Sympathien zugeflogen sind. Interessant auch wiederum Mendel Reising und Andreas Babler. Andreas Babler durchaus ein gewisser Mitleidseffekt, das haben wir auch vorhin schon gesehen bei der Parteienfrage. Beate Mendl-Reisinger 15%, Kanzlerfrage, kein schlechter Wert. Also man rechnet es ihr hoch an, dass sie die erste Worte gesagt hat, nein, mit dieser Variante komme ich nicht, kommen wir Neos nicht zurecht, ich steige aus. Ja, das Bummel hier, abgesehen von Werner Kogler, der aber auch in diese Woche mit plus 3% ein bisschen lächeln darf, das Bummel hat Christian Stocker, also 8%, minus 15%. Jetzt kann man sagen, ja, er hat den Bekanntheitsgrad nicht. Und das ist natürlich jetzt eine Horuk-Aktion gewesen, eine politische. Aber dennoch, 8%, das ist ein beschämend niedriger Wert.
Danke, Herr Professor. Das war die erste Runde mit der Sonntagsfrage, der Kanzlerfrage und der Frage, was wäre, wenn Hätti Wari, was wäre, wenn Kurz antreten würde. Das war schon, würde ich sagen, spannend genug. Aber wir haben noch eine Reihe von Detailfragen und wir präsentieren Ihnen jetzt gleich ein gespaltenes Land. Wir wollten nämlich von den Österreichern wissen, wer ist jetzt für eine blau-schwarze Koalition und wer ist dagegen? Diese Frage und viele andere kriegen Sie gleich beantwortet nach einer kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Donnerstagabend, das ist immer spannend, denn da präsentiert Professor Beutelmeier die neueste Umfrage der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft. Aber heute bebt die Erde, heute bebt unser Studio, denn sowas wie heute haben wir eigentlich noch relativ selten erlebt. Ein solches Umfragebeben hat es noch selten gegeben. Und so wie derzeit Teile von Los Angeles abbrennen, so brennt derzeit bei uns umfragemäßig die ÖVP ab. Da sind ebenfalls nur noch die Ruinen der einst so stolzen Volkspartei zu besichtigen. Wenn wir schon bei Ruinen sind, wenn wir schon bei der aktuellen Stimmung sind, schauen wir uns doch an, wie schaut es mit der Vertrauenswürdigkeit aus? Und dann gleich die Frage, wer ist jetzt eigentlich in Österreich für Schwarz-Blau und wer ist dagegen? Fangen wir mit der Vertrauenswürdigkeit der Parteien an und da ist gleich das nächste Erdbeben zu sehen, denn hier spielen sich ebenfalls unglaubliche Situationen ab. Die mit Abstand vertrauenswürdigste Partei in Österreich ist derzeit, man glaubt es kaum, die FPÖ, die vor 3-4 Monaten ja noch die mit Abstand am wenigsten vertrauenswürdigste Partei ist. 28% der Österreicher halten die FPÖ jetzt eher für vertrauenswürdig. 22% die SPÖ, die hat 3% verloren, allein in der letzten Woche. Und die ÖVP dramatisch. Dramatisch. Nur noch 14% der Österreicher, ebenfalls nur noch die engsten ÖVP-Verwandten, halten die ÖVP für eher vertrauenswürdig. Das hat es überhaupt noch nie gegeben für eine Kanzlerpartei. 60% der Österreicher, 5% mehr als in der Vorwoche noch, sagen, die ÖVP ist nicht mehr vertrauenswürdig. 57% sagen, die SPÖ ist nicht vertrauenswürdig und die FPÖ hat da 56%. Also, wie gesagt, die FPÖ derzeit die vertrauenswürdigste Partei und das spielt sich auch bei den Personen wieder. Wir haben natürlich auch gefragt, wer ist denn eher vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig, was es die Institutionen und die Personen anbelangt. Die österreichische Bundesregierung halten nur noch 11% der Österreicher für vertrauenswürdig. Unfassbar. 7% weniger als vor einer Woche und nicht mehr Vertrauen in die österreichische Bundesregierung haben bereits 61% der Österreicher. Na, servus. Bundespräsident Van der Bellen auch im Minus. 38% halten ihn für vertrauenswürdig, 44% nicht für vertrauenswürdig. So schlechte Werte hat ein Bundespräsident in diesem Land noch nie gehabt. Kickl verbessert sich etwas. 26% halten ihn jetzt für vertrauenswürdig, immerhin 3% mehr, allerdings nicht sensationeller Zugewinn. 59%, also die ganz große Mehrheit der Österreicher, hält die Kickl nicht für vertrauenswürdig. Christian Stocker startet katastrophal. Nur 12% der Österreicher halten ihn für vertrauenswürdig, 61% nicht. Und 20% halten Andreas Babler für vertrauenswürdig. Herr Professor, Ihre Analyse bitte.
Ja, die große Vertrauenskrise ist in diesen Zahlen zu finden, einerseits bei den Parteien und andererseits bei den Personen. Und generell kann man sagen, ganz egal auf welche Partei man schaut, die roten Balken überwiegen bei Weitem. Da ist es ganz einfach so, dass die Leute unglaublich, die Österreicher unglaublich misstrauisch sind. Aber spannend, die FPÖ ist die vertrauenswürdig, relativ gesehen die vertrauenswürdigste Partei, 28%. Und wenn man den Saldo wiederum rechnet, sagt, was hat sich denn getan aus positiver und negativer Veränderung? Naja, dann hat die ÖVP in dieser Woche minus 11% Saldo eingefahren, die SPÖ auch minus 10%. Also hier wird schon auch Schaden sichtbar. Und die FPÖ hat plus 4% eingefahren. Also durchaus unterschiedliche Entwicklungen, aber ganz generell ist das Urteil der Österreicher sehr kritisch, was Politik anbelangt. Ja, und das findet sich oder spiegelt sich auch letztlich dann bei den Personen wieder. Stocker steigt mit einem extrem hohen Misstrauensniveau ein oder mit einem sehr, sehr niedrigen Vertrauensniveau. Er liegt auf dem Niveau der österreichischen Bundesregierung und die liegt grottenschlecht. Van der Bellen lag schon viel besser. Der hat die letzten Wochen über sukzessive an Vertrauen verloren. Ja, und Babler, ja, auch kein guter Wert. 59% sagen, er ist nicht vertrauenswürdig und die Babler-Werte sind auch schlechter geworden letzte Woche. Also insgesamt ein vernichtendes Zeugnis.
Und das alles färbt auf die Beurteilung der österreichischen Demokratie ab. Wir kommen da schön langsam wirklich in eine Staatskrise, muss man sagen. Derzeit halten nur noch 21% der Österreicher den Zustand unserer Demokratie für gut und sagen, ich bin mit der Demokratie in Österreich zufrieden. Wirklich zufrieden überhaupt nur 3%, eher zufrieden 18%, macht 21% total. Unzufrieden aber 22% plus 24% eher unzufrieden. Also 46% der Österreicher sind mit der Demokratie in Österreich unzufrieden. Das ist ein Alarmsignal, bitte. Das haben wir so noch nie gehabt. Und noch dramatischer die Situation für die österreichische Bundesregierung. Ich habe kürzlich in der Financial Times gelesen, dass die kanadische Bundesregierung, wo Trudeau jetzt ja gerade abgetreten ist aufgrund seiner schlechten Umfragewerte, eine Zustimmung von 21% hat. Und das wurde von der Financial Times als schlechtester Wert weltweit bezeichnet. Die haben von der Lazarsfeld-Gesellschaft und von Österreich offenbar noch nicht gehört, denn dieser kanadische Katastrophenwert wird von der österreichischen Bundesregierung aber kräftigst unterboten. Nur noch 10% der Österreicher, also nur noch einer von 10, sind der Meinung, dass diese Bundesregierung gut arbeitet, 2% sehr gut, insgesamt 10% der schlechteste Wert, den eine Regierung in Österreich je hatte. Und es gibt meiner Meinung nach weltweit keine Regierung, die schlechter bewertet wird. Und 74% sagen bereits, diese Regierung arbeitet schlecht, Herr Professor.
Ja, also das ist ein negativer Spitzenwert der Sonderklasse mit einer Veränderungsdynamik nach oben ins Schlechtere von plus 16%. Also das ist an Dramatik nicht zu überbieten. Das ist unglaublich und das erklärt ja auch, wir haben insgesamt, wenn man jetzt die Wutbürger und die Enttäuschten nimmt, fast jeder zweite Österreicher ist entweder in der Kategorie Wutbürger zu finden oder etwas milder ausgeprägt, schwer enttäuscht von der Politik. Und das bildet sich in diesen Werten ab. Also wir haben immer gedacht, die letzten Wochen schlechter kann es nicht mehr werden. Was dieses Wochenende passiert ist, hat also noch einmal der Schlagobers draufgesetzt. Also eine furchtbare Bewertung. Unglaublich, dass es so einen Wert überhaupt gibt und messbar ist. Und ich würde auch sagen, das ist ein internationaler Negativspitzenwert.
Dann hat angesichts der neuen Regierungsbildung die Lazarsfelder Gesellschaft die Österreicher gefragt, welche Partei ist denn ihrer Meinung nach die Partei mit den besten Ideen und Konzepten für Österreich? Und siehe da, das ist ein klarer Home Run, ein klarer Sieg für die FPÖ. Die kriegt hier 27%, ist allerdings auch schlechter als ihre Bewertung bei den Wählern. Sie erinnern sich, 39% würden die FPÖ wählen. Nur 27% glauben aber, dass sie die besten Ideen und Konzepte für Österreich hat. Allerdings, der Wert der ÖVP ist so schlecht, dass man eigentlich dort Selbstmord begehen oder die Parteizentrale abfackeln müsste. Denn die ÖVP wird nur noch von 6% der Österreicher als Partei mit besten Ideen und Konzepten angesehen. Zu Zeiten von Sebastian Kurz waren das noch 57%, nur um ihnen ein Gefühl zu geben. Ebenfalls katastrophal der Wert für die SPÖ mit 13% und genauso katastrophal der Wert für die Grünen. Auch die waren ja da schon mal über 30%, jetzt sind sie nur noch bei 6%. 34% entschuldigen, der Österreicher sagen aber, ich weiß nicht, keine von diesen Parteien hat ein wirklich gutes Konzept, Herr Professor.
Ja, dieses Ergebnis ist insofern interessant. Wir haben das in der KW1 abgefragt. Das ist eine neue Frage, die wir jetzt jede Woche uns anschauen. Wir haben das in der KW1 abgefragt und jetzt haben wir die KW2. Und da sehen wir letztlich versteckt auch eine Dynamik, eine Veränderungsrate drin. Die höchste Dynamik bei den Neos, +3, zwar insgesamt ist das Niveau nur 11%, aber auch das ein Indiz dafür, der Ausstieg der Beate Mendl-Reisinger hat letztlich der Partei gut getan. Und wäre sie drinnen blieben in dieser Konstellation, in dieser Zuckerl-Konstellation, dann hätte sie wahrscheinlich zerrieben. Auch die SPÖ, das +2 mag völlig überraschen, aber ich würde das in die Kategorie Mitleidseffekt hinein positionieren. FPÖ, natürlich klarer Rückenwindfaktor und ÖVP -1, aber auf einem erschütternd niedrigen Niveau. 6% Ideen, beste Konzepte für Österreich. Also die Funktionäre selber glauben nicht, dass die Partei Zukunftskonzepte für Österreich hat. Und noch etwas Bemerkenswertes, die 34%, der größte Balken zeigt, es gibt enorm viel inhaltlichen Spielraum aus Sicht der Bevölkerung für gute Ideen und Konzepte für Österreich. Also da ist noch zu wenig am Tisch, da könnte wesentlich mehr entwickelt werden.
So, und jetzt haben wir 4 Zusatzfragen gestellt, und zwar 4 Fragen, die ganz aktuell sind, von der Lazarsfeld-Gesellschaft in dieser Woche ganz aktuell eingeschoben in die Umfrage, um zu wissen, wie ist denn die Stimmung der Österreicher jetzt zu diesem Neustart einer möglichen blau-schwarzen Koalition? Und die erste Frage hat hier gelautet, sind Sie dafür, dass Österreich künftig von einer FPÖ-ÖVP-Koalition regiert wird? Und da sehen wir das Ergebnis. Und das Ergebnis ist insofern spannend, weil es zeigt ein völlig gespaltenes Land. Ähnlich wie in den USA zwischen Republikanern und Demokraten, zwischen Trump-Anhängern und Trump-Gegnern geht der Spalt mitten durch Österreich und zwar genau in der Mitte. 47% der Österreicher, also eine ganz knappe Mehrheit, ist dafür, dass in Österreich künftig eine blau-schwarze Koalition, also FPÖ-ÖVP, reagiert. 23% sind stark dafür, 24% etwas, die sagen eher schon. Also 47% dafür, aber 46% dagegen, davon 28% ganz vehement dagegen. 28% sagen nein, bitte auf keinen Fall eine FPÖ-ÖVP-Koalition, weitere 18% eher nicht. Also 47% für Blau-Schwarz, 46% dagegen. Herr Professor, das ist ein gespaltenes Land, richtig?
Ja, ist eine unglaublich spannende Antwortverteilung. Also zunächst einmal, wir haben ganz wenige weiß nichts. Also man hat eine Meinung zu diesem Thema. Die Österreicher haben da also offenkundig Emotionen in dem Zusammenhang. Und da gibt es vehemente Ablehner. Also die sagen nein, um Gottes Willen, 28%. Und es gibt vehemente Befürworter, etwas weniger, 23%. Und dann gibt es also die etwas positiv oder negativ gestimmten. In Summe aber eigentlich steht das auf das Messer Schneide. Es ist genau eine Spaltung, die durchgeht. Wenn man sich wiederum in den psychologischen Untergruppen die Wütenden ansieht, die also sagen, ich bin sauer, die Entwicklung ist völlig unzufriedenstellend, dann sagen die Wütenden zu 62%, ich möchte eine FPÖ-ÖVP-Koalition haben. Also das muss man sich sehr differenziert anschauen, aber eigentlich geht hier ein Spalt durch die Nation.
Ja, Und er geht auch durch die Familien, denn während die Männer überwiegend für eine blau-schwarze Koalition sind, sind die Frauen mehrheitlich zu fast 60% dagegen. Das heißt, Frauen sind die Gegner von Blau-Schwarz, Männer die Befürworter, Gebildete sind die Gegner von Blau-Schwarz, die ohne Matura sind die Befürworter, ländliche Gebiete sind die Befürworter von Blau-Schwarz, die Wiener sind die ganz vehementen Gegner von Blau-Schwarz, Herr Professor.
Ja, so ist es. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und wir sehen also, natürlich ist da auch enormes Polarisierungspotenzial drin, da ist Sprengkraft drin und das werden auch die weiteren Fragen noch zeigen.
Da wird sogar in den Familien Streitigkeiten geben, so wie das ja auch in Amerika bei Trump gegen Harris der Fall war. Und dann haben wir die nächste Frage zur Regierungsbildung gestellt und die lautet, trauen Sie Herbert Kickl zu, ein guter Bundeskanzler zu sein? Und jetzt muss der Herr Kickl ganz stark sein, wenn er uns zuschaut, denn das Ergebnis ist nicht wirklich optimal für seinen Staat. Nur 38% der Österreicher trauen Kickl zu, ein guter Bundeskanzler zu werden. 20% sagen auf jeden Fall. Das sind, wenn man bedenkt, dass die FPÖ 39% der Wähler hat, nur 20% deklariert starke Anhänger, ist nicht viel. Aber 18% sagen ja, eher schon. Damit genau die 38%, die die FPÖ auch wählen würden, sagen, Kickl wird ein guter Bundeskanzler sein. Aber alle anderen, 56%, 6% sind noch unentschlossen, sagen, er wird es nicht sein. Kickl wird ein schlechter Bundeskanzler sein. 39% sagen, er wird auf keinen Fall ein guter Bundeskanzler sein und 17% sagen, eher nicht. Also ein klares Misstrauensvotum. 56% der Österreicher sagen, Kickl wird kein guter Bundeskanzler sein, Herr Professor.
Ja, also er polarisiert. Er hat 39% oder 2/5 in der Bevölkerung sagen, nein, Kickl lehne ich völlig ab. Also damit muss er leben, aber die 39% sind, sagen wir jetzt, eine Gruppe, denen stehen 60% gegenüber, die mehr oder weniger hinter Kickl stehen oder die zumindest nicht so massiv distanziert sind. Spannend ist, wenn man sich dieses Ergebnis auf Basis der FPÖ-Wähler betrachtet. Denn da zeigt sich noch einmal, dass viele einfach aus der Situation heraus FPÖ gewählt haben, aber ein gewisses Problem mit dem FPÖ-Chef haben. 56% der FPÖ-Wähler sind der Meinung, Kickl wird das ausgezeichnet machen. 56%. Das heißt, es gibt andererseits, es gibt kaum FPÖ-Wähler, die an Kickl zweifeln, aber es gibt viele, die leichte Sorgen haben. Die sagen, ich weiß nicht, wie gut er das machen wird. Und das sind also dann gut 40%. Also es herrschen also auch in der FPÖ-Wählerschaft gewisse Zweifel, wie er das Amt dann gestalten wird. Begeistert ist gut die Hälfte und der Rest ist abwartend positiv. Ablehnung in der Wählerschaft gibt es nicht, wäre auch irgendwo unplausibel, aber es gibt doch um die 40% FPÖ-Wähler, die sagen, ich habe zwar FPÖ gewählt, aber ich bin mir nicht so sicher, wie gut er das machen wird.
Gut, und dann haben wir noch zwei Schlussfragen zur Regierungsbildung gestellt. Die erste ist, finden Sie es richtig, dass Herbert Kickl den Regierungsauftrag bekommen hat? Da gibt es ein klares Plus für Kickl. 68% sagen richtig, dass er den Regierungsauftrag bekommen hat, nur 25 finden das falsch. Und dann sehr, sehr überraschend, nämlich die Frage, sind Sie für Neuwahlen? Und da schlägt das durch, was wir von den Österreichern kennen. Die Österreicher mögen Neuwahlen, aber sowas von überhaupt nicht, wie man etwas nicht mehr haben kann. Die sehen Neuwahlen mit dem Ausdruck einer Zitrone, könnte man sagen. Die wollen das einfach nicht. Selbst in der jetzigen chaotischen Situation und selbst unter dem Aspekt, dass die Hälfte der Österreicher diese blau-schwarze Regierung nicht haben will, nämlich 46% sagen, ich will diese Regierung nicht, sind trotzdem nur 25% für Neuwahlen und 64% dagegen, Herr Professor.
Ja, es ist beide Fragen sind hochspannend und zeigen eigentlich noch einmal eine Beurteilung der Vorgangsweise des Bundespräsidenten. Denn 68% sagen, ich finde es richtig, dass Herbert Kickl jetzt die Regierungsverhandlungen führt, dass er den Regierungsauftrag bekommen hat. Also das ist im Nachhinein noch einmal ein klares Foul gewesen, wo man sehr kritisch umgeht mit dieser Vorgangsweise des Bundespräsidenten. Und die zweite Geschichte Geschichte ist, Politiker, arbeitet. Ihr seid gewählt, findet zusammen, findet Lösungen, gute Lösungen für Österreich. Wir wollen keine Neuwahlen. Und im Übrigen, Neuwahlen, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, da tut sich die ÖVP wirklich schwer. Denn Kickl oder die FPÖ liegt so am knapp unter 40% und da ist abzuwarten, wo die Reise hingeht. Und die Rohwerte und die hochgerechneten Werte der ÖVP liegen ganz woanders. Also noch einmal von wegen Augenhöhe, im Augenblick sind beide sehr, sehr weit aus Sicht des Wählers, liegen sehr, sehr weit auseinander.
Man kann schon sagen, also die ÖVP kann derzeit alles riskieren, nur keine Neuwahlen. Die hat also jetzt ganz schlechte Karten für diese Regierungsverhandlungen, weil bei Neuwahlen würde die ÖVP wegradiert werden. Die würde abbrennen wie Los Angeles, könnte man sagen. Und Kickl könnte möglicherweise, das hat uns der Professor durch die Blume ja gerade zu vermitteln versucht, möglicherweise sogar in Richtung absolute Mehrheit fahren, weil wir ja Bierpartei, KPÖ etc. im nächsten Nationalrat nicht drinnen hätten und vielleicht die Grünen auch nicht mehr. So wie es weitergeht, könnte man vermutlich mit 45% eine Regierungs- und Mandatsmehrheit bekommen oder mit 47%. Und da könnte der Kickl bei Neuwahlen schon relativ knapp dran sein. Wir gehen noch mal in eine kurze Werbepause und dann schauen wir kurz in Ihre Seelenlage und in Ihr Geldbörserl. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
So, wir sind zurück mit der Umfrage der Woche, wie immer am Donnerstag, wie immer zugeschaltet aus Linz, Professor Werner Beutelmeier und wie immer am Schluss dieser Studie der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft der Blick in Ihre Seele und vor allem in Ihr Geldbörserl. Wie schaut's mit Ihrer Zufriedenheit und mit Ihrer Stimmungslage derzeit aus? Zunächst die übliche Frage zur Teuerung. Wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung, also der Inflation, für Ihren Haushalt? Und da ist die Inflation zwar deutlich gesunken, bei den Österreichern kommt es aber erst ganz langsam an. Nach wie vor sagen 66% der Österreicher, die Teuerung ist spürbar. 32%, also deutlich mehr als nur die ganz schlechten Einkommen, sagen sogar sehr spürbar. Das heißt, 2/3 der Österreicher sagen spürbar und nur 8% sagen, die Teuerung ist nicht spürbar. Nur 1% gar nicht spürbar. Das hat wohl verstärkt mit den Lebensmittelpreisen zu tun, die ja nach wie vor durchs Dach gehen, Herr Professor.
Ja, die Teuerung ist eine unendliche Geschichte. Es gibt zwar eine ganz leichte Entspannung, auch diese Woche wieder im Vergleich zur letzten Woche. Wir hatten da schon Werte über 70% kumuliert, aber immer noch ist dieses Thema eines der vorrangigen Sorgenfelder der Österreicherinnen und 32% sind massiv betroffen. Das sind die Armutsgefährdeten, sage ich immer dazu. Das sind jene Haushalte, die zu tun haben, durchzukommen im Augenblick finanziell. Also es ist nach wie vor ein unverändert brisantes politisches Thema und da ist Fokus darauf zu richten von einer neuen Koalition. Also da ist sehr viel zu machen. Da ist die Hausaufgabe, die politische, offenkundig noch nicht erledigt.
Das war ja letztendlich, wie Sie seit Monaten hier predigen, Herr Professor, und wie wir seit Monaten hier mit diesen Umfragen darstellen, ja auch das ganz entscheidende Thema für diese Wahl. Sie haben ja schon lange vor dieser Wahl gesagt, das wird zu einer Regierungsklatsche führen, weil die Teuerung bei den Österreichern so dramatische Folgen hinterlässt im Meinungsbild. So, da fragen wir zu Ausgabeverhalten. Da haben Sie uns ja auch schon über Monate, fast über mehr als ein Jahr, die Rezession angekündigt und jetzt ist sie hier. Ausgabeverhalten, werden Sie in den nächsten Monaten mehr Geld ausgeben? Wie wirkt sich die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? Nur 8% der Österreicher, das ist kaum noch spürbar für den Handel, für die Wirtschaft, werden mehr Geld ausgeben, aber 48% weniger. Das heißt, wir sind mittendrin in einer Rezession. Und dazu gleich die Frage zu Ihrer Stimmungslage. Wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Und das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Nur 29% sehen die nächsten 12 Monate, also das kommende Jahr 2025, noch optimistisch. Aber 51%, also mehr als die Hälfte, bereits pessimistisch, 20% unentschieden. Das heißt, wir sind in einem Pessimismusdrama, Herr Professor, das Sie uns ja immer schon ankündigen, aber jetzt ist es voll inhaltlich da und wir haben wieder mehr Pessimisten und zwar gleich 4% mehr Pessimisten als zu Ende 2024.
Ja, also die Frage, die sich ja stellt, wann kommt endlich der Aufschwung? Sind wir durch diese Talsohle durch? Geht es wieder bergauf? Wie verändert sich die Situation der Wirtschaft? Und da muss man leider sagen, im Augenblick befinden wir uns nach wie vor völlig in der Talsohle drin, müssen hoffen, dass die Werte nicht schlechter werden. Glauben Sie keiner Wirtschaftsprognose, die irgendeinen schnellen Aufschwung verspricht, dass es in den nächsten Monaten bergauf geht. Das ist datenmäßig, zumindest was jetzt unsere Umfragen messen, nicht drin. Weder in der Industrie noch in den Firmen noch aus der Sicht des privaten Konsums, der privaten Nachfrage. Es sind die Zeichen auf Sparen gestellt, weniger ausgeben, vorsichtig sein. Wiewohl Geld vorhanden ist, aber das ist natürlich ein Riesendilemma, wenn dieses Geld nicht verkonsumiert und verinvestiert wird. Also im Augenblick allergrößte Vorsicht in den Privathaushalten, man will Geld nicht ausgeben, aber natürlich mit jedem Jahr, wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession, entsteht so etwas wie ein Rückstau an Konsum und Investitionen und irgendwann wird sich das auflösen, das ist die Meldung, aber im Augenblick, so in den nächsten Wochen, scheint es nicht zu dieser wundersamen Aufwärtsentwicklung in der Wirtschaft zu kommen. Das ist in den Daten derzeit nicht sichtbar.
Ja, die Stimmung für Österreichs Wirtschaft wird auch immer schlechter und zwar mittlerweile dramatisch schlechter. Wir haben gefragt, wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt und nur noch 9%, 3% weniger als in der Vorwoche. Man glaubt gar nicht, dass es dann noch nach unten gehen kann. Glauben, dass es um unsere Wirtschaft gut bestellt ist, überhaupt nur noch 1% sagen, sehr gut. Dieser Wert lag noch vor kurzer Zeit bei deutlich über 50%, nur um Ihnen einen Vergleichswert zu geben. Und 56% der Österreicher sagen, um unsere Wirtschaft ist es schlecht bestellt, 2% mehr als in der Vorwoche, Herr Professor.
Ja, wir leiden natürlich auch unter der deutschen Wirtschaftskrise. Das heißt, die Industrie ist ja doch sehr eng verzahnt und vernetzt mit Deutschland und dem übrigen EU-Raum. All das bildet sich jetzt oder zeigt sich in den Ergebnissen. Also das scheint ja fast so, als wären wir noch abwärts unterwegs. Talsohle noch nicht ganz erreicht. Also ich glaube nicht, dass es sehr viel abwärts geht.
Geht ja gar nicht mehr, Herr Professor. Viel abwärts kann es ja gar nicht mehr gehen.
Es gibt ja immer Prognosen, die so sagen, es gibt ein leichtes Wachstum, irgendwas 0, ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt ein Minus 0, also kein Wachstum, sondern Rezession weiter. Hoffen wir, dass es in einem halben Jahr ein bisschen besser ausschaut.
So, und jetzt kommen wir zur Schlussfrage, die noch einmal ganz deutlich erklärt, warum diese Regierung aus dem Ballhausplatz hinausgewatscht wurde und warum der Herr Professor ihr das ja schon vor Monaten vorausgesagt hat. Wir haben uns immer an Bill Clinton gehalten, der immer gesagt hat, it's the economy, stupid. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ihr Lebensstandard ist schlechter geworden unter einer Regierung, dann ist diese Regierung weg. Dann ist sie abgedankt, dann kann sie noch so viel Alleskleber haben wie Karl Nehammer, um sich am Sessel festzupicken. Es hilft nichts, weil die Österreicher watschen sie aus dem Kanzleramt hinaus. Und dazu jetzt die letzte Frage, die ist desaströs und die tut einem eigentlich im Herz weh. Nämlich das ist die Frage zum Lebensstandard in Österreich. Und diese Frage lautet, können die Österreicherinnen und Österreicher das bisher Erreichte im Jahr 2025 Ihrer Meinung nach eher ausbauen, eher halten oder eher nicht halten? Und da ist das Ergebnis und das ist ein Desaster, weil 59% der Österreicher sind mittlerweile der Meinung, dass wir unseren Lebensstandard in diesem Jahr 2025, in das wir eigentlich ja mit Optimismus starten sollten, nicht halten können. Das sind noch einmal 3% weniger als das ohnehin katastrophale Ergebnis vor 3 Wochen. Und nur noch 4%, auch 3% weniger als 4 Wochen, glauben, dass wir das eher ausbauen können. Herr Professor, das ist ja fast suizidgefährdend, oder?
Ja, es ist vor allem ein völliger Paradigmenwechsel. Denn jahrzehntelang haben wir gelernt und gelebt, dass es Wachstum gibt, das more and more in unserer Gesellschaft. Und jetzt plötzlich sagen wir, nein, wir können gar nichts ausbauen. Es ist schon toll, wenn wir das halten können, was wir bereits erreicht haben. Und das glaubt die Mehrheit nicht. 59%, nahezu zwei Drittel oder gut jeder zweite Österreicher sagt, nein, wir werden nicht einmal das halten können, was wir bis dato erreicht haben. Also das sind schlechte Aussichten, das sind pessimistische Perspektiven auf die nächste Zukunft. Und ja, daran hat die Politik zu arbeiten. Es gibt einen gewaltigen Arbeitsauftrag.
Herr Professor, wenn wir dieses Erdbeben, das Sie uns da jetzt heute Abend präsentiert haben, zusammenfassen wollen, dann müssen wir sagen, nicht nur Los Angeles brennt, sondern auch die ÖVP in Österreich. Das ist nicht nur noch ein Flächenbrand, das ist schon fast eine Ruinenlandschaft, die hier bei der ÖVP zurückbleibt, die einstmals so stolze, so staatstragende Kanzlerpartei herunterdividiert auf nur noch 17%. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, Herr Professor, weil diese Umfrage ja erst mitten in diese desaströse ÖVP-Entwicklung hineingekommen ist, dass es möglicherweise nächste Woche noch schlechter kommt für die ÖVP. Das heißt, die ÖVP geht mit den schlechtesten Karten, die man umfragemäßig überhaupt haben kann, in diese jetzt beginnenden Regierungsverhandlungen. Und Herr Professor, Sie sind fassungslos angesichts dieser Daten, oder?
Ja, es ist ein historisch schlechtes Ergebnis für die ÖVP und es ist derzeit nichts in Sicht, was sich als stimmungsmäßige Aufhellung und als Chance für die ÖVP zeigen würde. Also im Augenblick, auch der Wunderwuzi haben wir heute diskutiert, Sebastian Kurz funktioniert nicht oder würde nicht funktionieren, egal ob als Kanzler oder als eigene Liste, mit der man dann fusioniert. Also eine extrem schwierige Situation, eine herausfordernde Situation und die Österreicher wollen nicht wählen, sie wollen Antworten haben, Ideen und Konzepte. Und wenn man sich diese Frage noch einmal vor Augen führen, wie die Ideen und Konzepte bewertet wurden, welche die Parteien am Tisch haben, dann ist der größte Balken der Balken der Ideenlosigkeit. Betrifft alle Parteien. Die Österreicher sagen, da braucht es doch noch viel mehr als das, was wir im Augenblick am Tisch liegen haben politisch.
So, und jetzt wird spannend, meine Damen und Herren, denn vor der Tür warten bereits Josef Czap und Peter Westenthaler und die werden mit ihrer bekannt frechen Analyse diese Daten der Lazarsfeld-Gesellschaft jetzt einmal ordentlich unters Feuer nehmen. Die abgebrannte ÖVP, die in Schwimmen geratene SPÖ und die im Höhenflug befindliche Kickl-FPÖ, all das jetzt gleich in der Analyse von Josef Czap und Peter Westenthaler nach einer kurzen Werbepause.